Und zwar aus Römer 8, die Verse 12 bis 16. So sind wir nun, liebe Brüder und Schwestern, nicht dem Fleisch schuldig, dass wir nach dem Fleisch leben. Denn wenn ihr nach dem Fleisch lebt, so werdet ihr sterben müssen. Wenn ihr aber durch den Geist die Taten des Leibes tötet, so werdet ihr leben. Denn welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder. Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, dass ihr euch abermals fürchten müsstet, sondern ihr habt einen Geist der Kindschaft empfangen, durch den wir rufen, aber lieber Vater. Der Geist selbst gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Jesus, und so bitte ich, dass du ja, Jens jetzt segnest und dass du unsere Ohren und unsere Herzen weit machst, offen machst, dass wir deine Stimme hören können. Amen.
Ja, herzlich willkommen in den Tiefen der paulinischen Theologie. Der Römerbrief, aus dem dieser Text stammt, ist ja sozusagen eine Grundsatzvorlesung, die große Grundsatzvorlesung von Paulus, wo er den Christen in Rom mal prinzipiell erklärt, wie das eigentlich mit der Stellung zwischen Mensch und Gott ist und mit deren Beziehung. Paulus erklärt in den ersten Kapiteln, dass der Mensch gefangen ist in seiner Welt, in einer Welt der Diesseitigkeit, eine Welt, in der der Mensch versucht, Gott zu spielen und den wirklichen Schöpfer ignoriert, wo der Mensch sein Leben in die eigenen Hände nimmt, so wie ein Projekt, und es versucht, nach seinen Vorstellungen zu formen und es auszukosten. Gott hält zwar die Erde in seiner Hand, aber sie ist wie so ein abgeschlossener Raum ohne Kontakt nach draußen, weil die Verbindung zwischen Gott und den Menschen abgerissen ist. Paulus schreibt, dass Gott seine Vorstellungen, wie das Leben eigentlich gelingen soll, wie Beziehungen zwischen Menschen untereinander und Beziehungen zwischen Mensch und Gott funktionieren sollen, bekannt gegeben hat. Gott hat quasi wie einen Brief geschrieben in die Welt. Paulus nennt das Gesetz, das ist das gesammelte Reden von Gott im Alten Testament zum Volk Israel. Und Paulus zeigt, dass der Mensch unfähig ist, den Willen Gottes aus eigener Kraft umzusetzen, egal wie er sich bemüht, sondern dass er immer an Gottes Willen und seinen Vorstellungen vorbeilebt und das eigentliche Ziel nicht erreicht. Die Bibel nennt das Sünde, Zielverfehlung. Und das hat zur Folge, dass diese abgebrochene Beziehung zwischen dem lebendigen, ewigen Gott und dem irdischen Menschen nicht wieder aufgebaut werden kann. Die Verbindung bleibt abgerissen und der Mensch bleibt begrenzt auf diesen abgeschlossenen Raum, seine irdische, materielle, vergängliche Existenz in Raum und Zeit, die unweigerlich zum Tod führt. Die Sünde legt sich wie eine dicke Schicht um diese materielle, irdische Welt und verhindert die Kontaktaufnahme zu Gott. Und Paulus redet davon, dass es allein Gottes Gnade ist, die eine neue Beziehung zwischen dem ewigen Gott und dem in seiner irdischen Existenz gefangenen Menschen möglich macht, indem Gott selbst als Jesus Christus Mensch wird und in diese geschlossene Welt kommt. Und dann dieses irdische Dasein, diese begrenzte Existenz durch seinen Tod und vor allem seine Auferstehung quasi von innen durchbricht und den Zugang zu Gottes ewiger Welt wieder öffnet. Gott kommt selber in den geschlossenen Raum und öffnet die Tür in Gottes ewige Welt. Und Jesus geht als Erster hindurch. Und jeder, so sagt es die Bibel, der Jesus nachfolgt, kann ebenfalls durch diese Tür in die ewige Welt Gottes kommen. Jeder, der sich an Jesus hängt und ihm sein Leben überantwortet, wir nennen das Bekehrung, erhält von Gott seinen Heiligen Geist und das Versprechen, dass sein Leben nicht mit dieser irdischen Existenz endet, sondern dass er darüber hinaus ewig in Gottes neuer Welt leben kann, weil ihm seine Sünde, seine Schuld, all das, was ihn von Gott getrennt hat, mit Jesu Tod bezahlt wurde. Das ist das Evangelium in kurzen Worten, die gute Nachricht von Gott. Und an dieser Stelle hört tatsächlich unser Evangelium häufig auf. Ziel erreicht, unsere Sünde ist vergeben, die Trennung von Gott aufgehoben, ewiges Leben versprochen. Nun gilt es, möglichst nicht zu viel zu sündigen, sondern möglichst brav zu sein und anständig und auch die sonstigen bürgerlichen Tugenden möglichst einzuhalten. Und natürlich sich die unvermeidbaren Sünden regelmäßig von Jesus vergeben zu lassen, damit man auch irgendwann in den Himmel kommt. Und wenn es gut läuft, dann ist Jesus mit uns zufrieden und er hilft mir immer wieder, nimmt Steine, die auf meinem Lebensweg liegen, weg, wenn ich nur eifrig und ausdauernd darum bitte. Aber das steht so nicht in der Bibel. Bei Paulus geht das Evangelium deutlich weiter. Er spricht davon, dass der Tod und die Auferstehung Jesu handfeste, nachweisbare Konsequenzen für unser weiteres irdisches Leben haben. Es geht nicht einfach darum, dass wir eine Eintrittskarte in den Himmel bekommen, die man dann möglichst nicht verlieren sollte, sondern die Bibel redet von einem neuen Leben, einer neuen Existenz, einem anderen Sein in dieser irdischen Welt. Und hier setzt unser Text an, mit dem wir uns beschäftigen wollen, jetzt nochmal in einer moderneren Übersetzung und von etwas weiter vorne gelesen. Es geht um das neue Leben, nachdem wir zu Gott gefunden haben, nach unserer Bekehrung. Denn jetzt ist unser Leben nicht mehr von unserer irdischen Gesinnung bestimmt, sondern vom Geist Gottes. Wer von seiner irdischen Gesinnung bestimmt ist, strebt nur nach irdischen Dingen. Wer aber vom Geist Gottes bestimmt ist, strebt nach dem, was der Geist will. Nach irdischen Dingen zu streben, bringt den Tod. Aber nach dem zu streben, was der Geist will, bringt Leben und Frieden. Darum bedeutet das Streben nach irdischen Dingen Feindschaft gegen Gott. Es ordnet sich nämlich nicht dem Gesetz Gottes unter. Dazu ist es ja gar nicht fähig. Wer also von seiner irdischen Gesinnung bestimmt ist, kann Gott unmöglich gefallen. Aber ihr seid nicht mehr von eurer irdischen Gesinnung bestimmt, sondern vom Heiligen Geist. Denn der Geist Gottes wohnt in euch. Wer dagegen diesen Geist, den Christus gibt, nicht hat, gehört auch nicht zu ihm. Wenn Christus jedoch in euch gegenwärtig ist, dann ist euer Leib zwar tot aufgrund der Sünde, aber der Geist erfüllt euch mit Leben, weil Gott euch als gerecht angenommen hat. Es ist derselbe Geist Gottes, der Jesus vom Tod auferweckt hat. Wenn dieser Geist nun in euch wohnt, dann gilt: Gott, der Christus vom Tod auferweckt hat, wird auch eurem sterblichen Leib das Leben schenken durch seinen Geist, der in euch wohnt. Brüder und Schwestern, das bedeutet, wir sind unserem irdischen Leib gegenüber nicht mehr verpflichtet, so zu leben, wie es unsere irdische Gesinnung verlangt. Wenn ihr nämlich so lebt, wie es eurer irdischen Gesinnung entspricht, müsst ihr sterben. Wenn ihr aber mit Hilfe des Heiligen Geistes eure irdischen Gewohnheiten tötet, werdet ihr leben. Alle, die sich vom Geist Gottes führen lassen, sind Kinder Gottes. Ihr habt ja nicht einen Geist empfangen, der euch zu Sklaven macht, dann müsstet ihr doch wieder Angst haben. Ihr habt vielmehr einen Geist empfangen, der euch zu Kindern Gottes macht. Weil wir diesen Geist haben, können wir rufen: Abba, Vater. Und derselbe Geist bestätigt unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Nächste Folie. Ich möchte drei Aspekte dabei beleuchten. Erstens ewige Gesinnung, zweitens gesunde Entwicklung und drittens entspannte Freiheit. Ewige Gesinnung. Nächste Folie. Paulus spricht von zwei grundsätzlich unterschiedlichen Arten, sein Leben zu führen. Neue Folie. Man kann entweder irdisch gesinnt sein, Luther übersetzt das mit fleischlich gesinnt, oder man kann vom Geist Gottes bestimmt sein. Luther übersetzt dies mit geistlich gesinnt sein. Neue Folie. Irdisch-fleischlich gesinnt sein heißt, irdischen, zeitlichen, vergänglichen Dingen den Vorrang einzuräumen, im Wesentlichen irdische Ziele zu verfolgen. Das bedeutet, gemäß dem Text, Gott feindlich gegenüberzustehen, ihm also nicht zu gefallen und bringt letztlich den Tod. Das ist irdisches Leben, das natürliche Leben, das jeder Mensch von sich aus lebt. Geistlich gesinnt sein, vom Geist Gottes bestimmt sein, bedeutet dagegen, geistliche Dinge in den Vordergrund zu stellen, geistlichen, ewigen Dingen den Vorrang einzuräumen, geistliche, ewige Wertmaßstäbe und Vorstellungen zu entwickeln. Das heißt, Gottes Maßstäbe anzulegen und seine Vorstellungen zu entwickeln. Und das führt nach unserem Text zu einem neuen, ewigen Leben und zu umfassendem Frieden, zur eigentlichen Bestimmung des Menschen. Das ist geistliches Leben. Das nennt die Bibel auch das neue Leben in Christus. Aber was bedeutet denn nun dieses irdisch, fleischlich gesinnt oder geistlich gesinnt konkret? Zunächst möchte ich einen verbreiteten Irrtum hinweisen. Dieses fleischlich, geistlich gesinnt, beschreibt nicht den Unterschied zwischen körperlich und geistig. Fleischlich hat zunächst einmal nichts mit körperlich zu tun. Natürlich ist mit der fleischlichen Gesinnung auch körperliche Zügellosigkeit gemeint, aber das ist nur ein Teil der fleischlichen Gesinnung. Schauen wir in den Galaterbrief, wo Paulus einige Werke der irdischen Gesinnung aufzählt. Neue Folie bitte. Aus der Guten Nachricht Übersetzung. Wohin die menschliche Selbstsucht führt, kann jeder sehen. Zu Unzucht, Verdorbenheit und Ausschweifung, Götzendienst und Zauberei, Streit, Gehässigkeit, Rivalität, Jähzorn, Geltungsdrang, Uneinigkeit und Spaltungen, Neid, Trunk und Fresssucht und noch vieles dergleichen. Ich warne euch, wie ich es schon früher getan habe. Wer solche Dinge tut, für den ist kein Platz in Gottes neuer Welt. Hier wird klar, dass es um viel mehr als nur körperliche Unbeherrschtheit geht. Es geht gleichermaßen auch um fehlgeleitete Emotionen und Geisteshaltung. Neid zum Beispiel. Ach, das habe ich eigentlich verdient. Oder Uneinigkeit. Ich habe trotzdem recht. Ausschweifung muss nicht nur körperliche Dinge betreffen, sondern man kann auch sehr gut emotional ausschweifend sein. Zum Beispiel jähzornig. Auch der Verstand kann ausschweifend und undiszipliniert sein. Zum Beispiel, wenn er permanent fragt, warum ich? Oder auch, was wird sein? Sorgen machen hat auch etwas mit einem undisziplinierten, ausschweifenden Verstand zu tun, wenn ich mich diesen Gedanken hingebe. Wenn der Verstand immer wieder die gleichen Gedanken hin und her bewegt, ohne zu einem Ziel zu kommen, das ist undiszipliniert und hindert daran, in Gottes neue Welt einzutreten. Demgegenüber, neue Folie, stehen dann die Früchte des Geistes. Der Geist Gottes dagegen lässt als Frucht eine Fülle von Gutem wachsen, nämlich Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Nachsicht und Selbstbeherrschung. Interessant ist, dass es auf der einen Seite um die Werke des Fleisches geht, wie Luther schreibt, um das Tun. Wer solches tut, kommt nicht in Gottes Reich. Auf der anderen Seite um die Früchte des Geistes, nicht um die Werke des Geistes, also nicht das richtige Tun, sondern das, was aus einer richtigen Gesinnung erwächst, das, was da natürlich draus folgt. Paulus hebt in seinem Text sehr klar auf die Gesinnung ab, die innere Haltung, die prinzipielle Ausrichtung. Hier geht es nicht um gute Werke. Die Sünde, die wir tun, die sündige Tat an sich, ist für Gott kein Problem. Auch wenn wir sie immer wieder zum Thema und zum Problem machen, egal wie schwer für uns die Sünde wiegt, für Gott ist sie kein Problem. Das ist natürlich eine steile These in einer christlichen Predigt, aber warum kann ich das sagen? Gott hat das Problem der Sünde längst gelöst. Mit Jesu Tod am Kreuz, wir feiern das im Abendmahl, ist jede Sünde, die schon geschehen ist und jede Sünde, die noch geschehen wird, bereits abgegolten. Die sündige Tat ist für Gott kein Problem. Und wenn wir immer wieder betonen, dass man nicht sündigen darf, dann bedeutet es vielleicht nichts anderes, als dass wir wieder einmal versuchen, aus uns heraus gerecht zu sein und Gottes Erlösungstat nicht annehmen wollen. Das Problem ist nicht das Sündigen, sondern das Sündigbleiben, das Verharren in unserem alten sündigen Wesen. Es ist viel schwerwiegender, dass wir das neue Leben, das Gott anbietet, häufig nicht wahrnehmen, sondern im alten Leben verharren. Es hat sich nichts geändert durch unsere Bekehrung, außer dass wir versuchen, ein bisschen intensiver das Richtige zu tun. Unser Sündigsein ist das Problem, nicht das Sündighandeln. Ja, wenn Sünde kein Problem ist, sollen wir dann einfach vor uns hin sündigen, damit sich die Sünde auch lohnt? Nein, natürlich nicht. Paulus ist an anderer Stelle im Römerbrief sehr klar. Worin besteht das neue Leben? Das wird an dem Gegensatz deutlich. Der natürliche, irdische, fleischliche Mensch ist gefangen in der Diesseitigkeit. Für ihn sind nur die Dinge von Belang, die während seiner Existenz hier auf der Erde geschehen und Bedeutung haben. Er ist seinem irdischen Leib verpflichtet. Neue Folie. Das ist der Predigttext nochmal im Vers 12. Weil sein Leben begrenzt ist, muss er selber darauf achten, dass er nicht zu kurz kommt. In den letzten Jahren ist das Abarbeiten einer Bucketlist ganz modern geworden. Was muss ich noch alles erlebt, gemacht und gesehen haben, bevor ich sterbe? Der natürliche Mensch muss darauf achten, dass er erfolgreich ist und das Beste aus seinem Leben herausholt, denn er hat nur eine begrenzte Zeit. Der natürliche Mensch muss gesund bleiben. Denn krank zu werden bedeutet, einen Teil seines Lebens nicht nutzen zu können. Hauptsache gesund, haben wir vielleicht zu Weihnachten gehört oder auch selber gut gemeint gewünscht. Natürlich ist Gesundheit eine riesige Lebensqualität. Aber ist Gesundheit wirklich das Allerwichtigste? Mit der Perspektive auf ewiges Leben ohne Tod und Krankheit verliert selbst das Gesundsein heute etwas an Bedeutung. Und auch wenn es schwer ist, kann ich Frieden schließen mit Gott, selbst wenn er mir Krankheit zumutet. Nur wenn mir mein Leben selber gehört und ich in meiner kurzen Lebenszeit alles herausholen muss, dann wird Krankheit logischerweise zur Katastrophe. Aus dieser Sicht des begrenzten, endlichen Lebens ergeben sich ganz automatisch bestimmte Sicht- und Handlungsweisen. Natürlich bin ich neidisch, wenn mein unfähiger Kollege mehr erreicht als ich, weil ich doch erfolgreich sein muss, weil ich nicht zu kurz kommen darf, weil mein Leben gelingen muss im Vergleich mit dem anderen. Meine Aufmerksamkeit, meine Sorge muss natürlich meiner finanziellen Versorgung und meinem Wohl und dem Wohl meiner Familie gelten. Reicht das Geld im Alter? Kann ich meinen Lebensstil fortsetzen? Wenn ich nur das Irdische sehe, dann sind das die ganz wichtigen Fragen des Lebens. Das begrenzte Leben bleibt eben wie ein Projekt, das ich in die Hand nehmen und gestalten will, aus dem ich das Beste machen muss und nicht versagen darf. Was ist das für eine Verantwortung, was für ein Druck und letztlich auch was für eine Überforderung, wenn ich noch nicht mal weiß, wie nächste Woche das Wetter wird oder ob sich mein Leben nicht durch äußere Umstände ganz grundlegend verändert. Durch Jesu Tod und Auferstehung bekommt mein Leben eine Ewigkeitsperspektive, die ganz neue Möglichkeiten der Lebensführung hier auf der Erde eröffnet. Die Lebenszeit wird zum Gottesgeschenk, das ich gestalten und genießen darf, aber ich muss es nicht ausbeuten oder in menschlicher Sicht optimieren. Wenn das Leben mit Gott ewig ist, kann ich dann auf der Erde zu kurz kommen? Muss ich wirklich über alles die Kontrolle behalten, wenn ich doch weiß, dass ein allmächtiger Gott seinen ewigen Plan verwirklicht? Muss ich wirklich die Anerkennung der Menschen suchen und den richtigen, angesehenen Status erreichen, wenn ich weiß, dass Status sehr vergänglich ist? Warum habe ich so eine Angst davor, Menschen zu enttäuschen und auch mal klare Worte zu finden, zum Beispiel meinen Glauben zu bekennen? Das Geschenk des ewigen Lebens und der Verbindung zu Gott ermöglicht mir doch, frei zu werden von diesen zeitlich begrenzten Erwartungen anderer Menschen, denen letztendlich die Macht fehlt, mein Leben dauerhaft zu beeinflussen. Muss ich immer alles richtig machen? Obwohl ich doch weiß, dass Gott mir seine Zuwendung alleine aufgrund von Jesu Tod und Auferstehung zusagt? Oder versuche ich dann wieder wie Baron Münchhausen, mich selber am Haarschopf aus dem Sumpf zu ziehen? Der Tod und die Auferstehung Jesu, was wir im Abendmahl feiern, die Möglichkeit des ewigen Lebens mit Gott, das Eingreifen von Gott in unsere begrenzte, beschränkte und vergängliche Welt, mit seiner Allmacht und Unbegrenztheit muss doch zu handfesten Änderungen in unserem irdischen Leben führen. Sonst stimmt doch irgendwas nicht. Änderungen in unseren Wertvorstellungen, in unseren Maßstäben, in unserer Zeiteinteilung, in unserem Umgang mit Geld, mit Schwachheit, mit Krankheit und letztlich auch mit dem Bösen. Denn das Böse ist auch ebenfalls irdisch und vergänglich und geht mit der Erde unter, so sagt es die Bibel. Die Gebote Gottes, diese strengen Gebote und seine Anweisungen werden im Licht des umsonst geschenkten ewigen Lebens zu Angeboten und Hinweisen Gottes für ein gelungenes Leben. Sorge dich nicht bedeutet nicht, jetzt streng dich endlich an, dich nicht mehr zu sorgen. Prima, jetzt habe ich nicht nur einen schlechten medizinischen Befund, sondern darf mir noch nicht mal Gedanken drüber machen. Nein, sorge dich nicht bedeutet, du musst dich nicht sorgen. Gott hat das Wesentliche schon getan. Achte einer den anderen höher als sich selbst bedeutet nicht, nun fang endlich an, deine Bedürfnisse zu ignorieren, weil es auf dich nicht ankommt, sondern achte einer den anderen höher als sich selbst bedeutet, du musst nicht Angst haben, zu kurz zu kommen. Dein Leben muss kein Wettkampf mit anderen sein. Du musst nicht selber für deine Anerkennung sorgen. Lass dir an meiner Gnade genügen, bedeutet, du musst in deinem irdischen Leben nicht alles erreichen, was möglich ist, sondern du darfst auch menschlich schwach sein, auch irdisch erfolglos. Dein Wert hängt nicht von deiner Leistung ab. Ich, Gott, beschenke dich auch ohne Leistung von dir. Diese Schau der Ewigkeit, die richtige Perspektive, das geistlich Gesinntsein, kann uns unabhängig machen von unseren Lebensumständen, von denen wir wissen, dass sie nicht ewig sind, vom persönlichen Erfolg, von dem wir wissen, dass er nicht ewig ist, von finanzieller Sicherheit, von der wir wissen, dass sie im Ernstfall nicht trägt, von Anerkennung durch andere Menschen, die irgendwann keine Rolle mehr spielen, von Sorge um die Zukunft, von Perfektionismus, von Kontrollsucht, von Egoismus, Geiz, Neid und all den anderen Dingen, die wir vorhin im Galaterbrief gelesen haben. Was für ein Geschenk der Freiheit. Gott macht uns frei von dem, was uns tagtäglich binden und zwingen will, was uns zu Marionetten macht. Ihr seid zur Freiheit berufen, sagt Paulus. Paulus sagt, ihr habt doch Gottes Geist empfangen. In euch wohnt die gleiche Kraft, die Jesus schon mal von den Toten auferweckt hat. Die gleiche Kraft, die dieses irdische, vergängliche, natürliche durchbrochen hat und den Blick für die ewige Perspektive freigesprengt hat. Warum richtet ihr euer Leben immer noch nach diesem vergänglichen, irdischen Leben aus? Ihr seid doch nicht mehr an das vergängliche, irdische Leben gebunden. Ihr seid doch nicht mehr in erster Linie eurem Wohlergehen hier auf der Erde verpflichtet. Gott hat doch schon für euer ewiges Wohlergehen gesorgt. Ihr könnt doch weiterschauen und die wirklichen, echten, ewigen Ziele verfolgen. Wie unterscheiden sich deine Lebensführung, deine Wertmaßstäbe, deine Ideale, dein Umgang mit Zeit, mit Geld, von denen deiner Nachbarn oder Arbeitskollegen oder Freunden, die Gott nicht kennen? Wie stark prägt dich das ewige Leben, das Gott dir schenkt? Kennst du die Freiheit, die Gott schenkt? Freiheit von den Lebensumständen, Freiheit von den Erwartungen anderer Menschen, Freiheit von der Anerkennung anderer Menschen, Freiheit von den eigenen Erwartungen, Freiheit von der Angst. Das ist die Freiheit, die uns Gott anbietet, das neue Leben in Christus, das durch seinen Geist möglich ist. Oder bist du eher wie ein Vogel, der noch immer im Käfig sitzt, obwohl die Käfigtür längst offen ist? Zeit für Veränderung. Zweiter Punkt, gesunde Entwicklung. Wie kann das neue Leben im Geist, mit dem Geist Gottes, das neue Leben in Christus Wirklichkeit werden, Gestalt gewinnen? Neue Folie bitte. Ach so, ist schon. Gut. Jesus spricht davon, dass man in das neue Leben geboren wird. Und Paulus greift das auf, wenn er von einer neuen Kreatur spricht, von einer Neuschöpfung. Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur, das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. In dem Moment, wo wir Jesus unser Leben überantworten, indem wir bekennen, dass er unser Herr ist, werden wir von Neuem geboren. Und das Bild vom neugeborenen Christen wird im Neuen Testament an verschiedenen Stellen aufgegriffen. Zum Beispiel im Hebräerbrief Kapitel 5 und 6, neue Folie. Hier ist von Milch die Rede, die den Neugeborenen verabreicht werden muss, weil sie noch nicht in der Lage sind, feste Nahrung zu sich zu nehmen. Als Milch werden hier die grundsätzlichen Themen des Christwerdens, der Wiedergeburt in Christus, der Bekehrung und Taufe beschrieben. Wir wollen nicht abermals den Grund legen mit der Umkehr von den toten Werken, mit dem Glauben an Gott, also der Bekehrung, mit der Lehre vom Taufen, vom Händeauflegen, da geht es um den Empfang des Heiligen Geistes, von der Auferstehung der Toten und vom ewigen Gericht. Das ist eigentlich eine ganze Menge. Aber es steht hier, das sind die Grundlagen. Das sind nur die Grundlagen. So wie ein Neugeborenes einfach nur da liegt und feststellt, oh, ich muss nur schreien, wenn mir etwas nicht passt und dann kommt jemand und füttert mich und legt mich trocken oder nimmt mich auf den Arm, so ist auch das neugeborene Christenleben sehr ich-zentriert. Ah, Jesus liebt mich wirklich. Oh, Jesus hilft mir. Ah, Jesus erhört meine Gebete. Ah, wenn es mir schlecht geht, dann tröstet er mich. Oh, er vergibt mir meine Sünde. Und so wird Jesus, wie es in einem Lied heißt, zum Freudeschenker, Heimatgeber, Glücklichmacher, Schuldvergeber, Friedensbringer, Worteinhalter, Liebesspender. Und das ist in dieser Phase des neuen Lebens völlig in Ordnung und gesund. Johannes schreibt im 1. Johannes 2, Vers 14, ich habe euch Kindern geschrieben, denn ihr kennt den Vater. Darum geht es zunächst. Den Vater kennenzulernen, Gott kennenzulernen als einen liebenden, vollkommen guten Vater. Auch das Neugeborene muss ein Urvertrauen zu den Eltern entwickeln, die Eltern kennenlernen, um sich eigene Schritte zu trauen. Aber ein Kind, das mit 10 Jahren noch im Bett liegt und einfach schreit, wenn ihm etwas nicht passt, dann ist irgendwas nicht normal. Das ist keine gesunde Entwicklung. Auch das neue Leben in Christus darf sich nicht auf Dauer darauf beschränken, dass Gott mir alles geben muss, was ich mir wünsche, damit ich glauben kann, dass er mich liebt. Dass ich immer seine Stimme klar höre, damit ich weiß, er ist da. Dass ich immer seine Nähe spüre, um zu wissen, dass er mich liebt. Wie kann man im Glauben wachsen? Wie kommt man von dieser Milch hin zu fester Speise? Im Hebräerbrief heißt es, neue Folie, feste Speise ist aber für die Vollkommenen, das sind die Erwachsenen, die durch den Gebrauch geübte Sinne haben und Gutes und Böses unterscheiden können. Hier auch nochmal in der moderneren Übersetzung darunter. Durch Gebrauch geübte Sinne haben. Es geht darum, täglich das neue Leben einzuüben, um mit der Zeit erkennen zu können, was ist gut, was ist schlecht. Wie kann ich mich verhalten, was lasse ich besser sein. Das neue Leben muss geübt werden. Man kann es nicht einfach, genauso wenig wie man als Gitarrist oder Schlagzeuger geboren wird. Man muss üben. Das Neue Testament ist voll von Anregungen, wie man das neue Leben einüben kann. Zum Beispiel Hebräer 10, Vers 24. Lasst uns aufeinander Acht haben und uns anstacheln zur Liebe und zu guten Werken. Übernehme ich Verantwortung für das Wohlergehen des Nächsten? Nicht damit ich mich besser fühle oder damit ich etwas besser dastehe, sondern weil das Jesus wichtig ist. Verantwortung übernehmen ist doch ein ganz großes Thema beim Erwachsenwerden. Das neue Leben in Christus bedeutet, du musst nicht nur an dich selber denken, sondern du hast die Freiheit, dich auch um andere zu kümmern. Du musst nicht darauf achten, dass du selber nicht zu kurz kommst. Oder Epheser 4, Vers 29, lasst kein faules Geschwätz aus eurem Mund gehen, sondern redet, was gut ist, was erbaut und was notwendig ist, damit es Segen bringe denen, die es hören. Übe ich mich in der richtigen Sprache? Lerne ich sprechen, also geistlich sprechen? Oder brabbel ich einfach, was mir durch den Kopf geht, so wie ein kleines Kind? Das neue Leben in Christus bedeutet, ich muss mich nicht länger in den Mittelpunkt stellen oder größer machen, indem ich andere mit meinen Worten herabsetze. Übe ich mich darin, erste Schritte zu gehen und das umzusetzen, was ich erkannt habe, selbst wenn es mir am Anfang nicht gelingt? Oder ich mich vielleicht sogar blamiere? Oder warte ich darauf, dass Gott mich ans Ziel trägt? Johannes schreibt, ich habe euch jungen Männern geschrieben, denn ihr seid stark und das Wort Gottes bleibt in euch und ihr habt den Bösen überwunden. Täglich das Gute einüben, um stark und erwachsen zu werden. Die Dinge nicht einfach laufen lassen. Das Wort Gottes im Sinn behalten und das Böse, auch den eigenen Schweinehund, auch die eigene Angst überwinden. Das Gute täglich einüben kann übrigens auch bedeuten, dass man endlich mal aufhört, selber wieder alles alleine machen zu wollen und einfach nur bewusst still wird, gar nichts tut und auf Gott wartet. Auch das will geübt werden. Fang doch mal an, erste Schritte zu gehen. Setz das um, was du schon begriffen hast, anstatt darauf zu warten, dass du alles begreifst. Gott sagt, in dir wohnt der gleiche Geist, der Jesus von den Toten auferweckt hat. Der wird dich unterstützen im Einüben des neuen Lebens. Die Kraft Gottes ist da. Und das bedeutet, nächste Folie, nochmal zum Predigttext im Vers 13, mit Hilfe des Heiligen Geistes die irdischen Gewohnheiten töten. Ein Kleinkind lernt sehr mühsam laufen. Es fängt nicht direkt an mit Marathon oder Hürdenlauf. Haben wir Angst, etwas falsch zu machen? Bleiben wir lieber bei dem, was wir schon kennen? Welche Eltern werden sich bei einem Kind, das gerade laufen lernt, ungeduldig abwenden und sagen, ach, das wird nie was, schau, schon wieder hingefallen? Nein, jeder noch so kleine Fortschritt wird begeistert wahrgenommen. Jetzt hat er schon 3 Schritte geschafft, ohne hinzufallen. Wenn ihr schon als menschliche Mütter und Väter so reagiert, wie wird erst euer vollkommener himmlischer Vater darauf reagieren, wenn ihr erste Schrittversuche macht? Hey, jetzt hat er sich schon fast einen ganzen Tag lang keine Sorgen gemacht. Super. Oder schau mal, jetzt hat er fast gar nicht mehr rumgedruckst, sondern beinahe vollständig die Wahrheit gesagt. Sind wir bereit, uns im Guten einzuüben und uns gegenseitig dabei zu unterstützen? Können wir ehrlich von unseren Fehlversuchen berichten, damit wir und andere dadurch lernen? Oder beschränkt sich unser Christsein darauf, möglichst nichts falsch zu machen, nur nicht zeigen, dass man noch lernt und nicht perfekt ist? Hoffen wir, dass Gott uns einfach mit allem beschenkt und wir plötzlich erwachsen und stark sind? Teilen wir unser Leben, selbst wenn vieles noch unreif, unfertig und veränderungsbedürftig ist? Oder haben wir Angst, unser Gesicht zu verlieren? Und können wir den anderen so annehmen, wie er ist, obwohl auch dort noch so vieles unreif, unfertig und veränderungsbedürftig ist? Nicht, weil er uns sympathisch ist, sondern weil Jesus ihn genauso sehr liebt wie mich? Paulus schreibt in 1. Korinther 13, Vers 11, als ich ein Kind war, da redete ich wie ein Kind und dachte wie ein Kind und war klug wie ein Kind. Als ich aber ein Mann wurde, tat ich ab, was kindlich war. Gesunde Entwicklung. Ich tue was dafür. Gott hat schon viel mehr dafür getan. Unsere Gotteserkenntnis, die geistliche Gesinnung, die Früchte des Geistes wachsen nicht einfach nur durch Abwarten. Sie wachsen mit dem täglichen Einüben des neuen Lebens in Christus, mit dem täglichen Einüben der neuen Freiheit in Christus. Lassen wir uns doch vom Geist Gottes einmal in Bewegung setzen. Punkt 3, entspannte Freiheit. Paulus schreibt, alle, die sich vom Geist Gottes treiben lassen, die sind Gottes Kinder. Dieser Vers kann insbesondere bei der Luther-Übersetzung schnell missverstanden werden. Es heißt nicht, nur die, die sich Tag von Tag von Gottes Geist treiben lassen, also die von Gott Getriebenen, sind Gottes Kinder. Im Buch Jesaja heißt es ganz im Gegenteil, der Stock des Treibers, der uns unbarmherzig nach vorne peitscht, ist mit Jesu Ankunft zerbrochen. Im Zusammenhang mit dem nachfolgenden Text muss der Vers sicherlich so verstanden werden. Neue Folie. Diejenigen, die Gottes Geist haben, die von ihm in Bewegung gesetzt werden, die sich bemühen, das neue Leben einzuüben, die sind Gottes Kinder. Die haben eine besondere Stellung vor Gott. Es sind keine Knechte oder Diener oder Sklaven, sondern Kinder. Man kann sie nicht einfach entlassen, wenn sie ihre Leistung nicht bringen, sondern sie haben Rechte, weil sie Teil der Gottesfamilie sind. Und gleichzeitig stehen mit dieser Kindschaft einige Dinge als Tatsachen fest, die wir nicht immer wieder in Frage stellen müssen. Ist Gott mein liebender Vater? Ja, ist er. Bin ich bei Gott akzeptiert? Ja, bist du. Hat Gott Interesse an mir? Ja, hat er. Gehöre ich zu Gott? Ja, tust du. Werden mir meine Sünden vergeben? Ja, werden sie. Hat Gott mich lieb? Ja, hat er. Bin ich von Gott auch ohne eigene Leistung angenommen? Ja, bist du. Kann ich zu Gott kommen, wie ich bin? Ja, kannst du. Kann ich Gott kennenlernen? Natürlich. Hört Gott meine Gebete? Ja, tut er. Habe ich die Kraft Gottes in mir? Ja, hast du. Steht mir Gott zur Seite? Ja, tut er. Das ist die Grundlage unseres neuen Lebens in Christus. Indem wir uns an Jesus hängen, sind uns unsere Sünden ein für alle Mal vergeben. Wir haben Frieden mit Gott. Wir sind seine Kinder. Das bedeutet nicht, dass wir nicht erwachsen im Glauben werden sollen, sondern wir dürfen das neue Leben lernen, ohne Angst vor Strafe. Gott nimmt uns an, so wie wir sind, ohne dass wir Vorleistung erbringen müssen. Einfach, weil er uns als Söhne und Töchter, als seine Kinder bereits angenommen hat. Ich komme zum Schluss. Das neue Leben in Christus unterscheidet sich vom alten Menschen durch die Ewigkeitsperspektive. Wir sind durch Jesu Tod und Auferstehung nicht länger an das Irdische und durch das Irdische gebunden. Selbst wenn unsere Körper irgendwann einmal sterben, verspricht uns Gottes Geist ewiges Leben. Wir müssen deshalb nicht mehr verbissen darauf achten, dass unser Leben gelingt und wir nicht zu kurz kommen. Wir brauchen keine Angst vor irdischem Misserfolg oder auch vor menschlichem Tod zu haben. Wir können eine geistliche, eine ewige Gesinnung einüben, die im Einklang mit Gottes Zielen steht und Freiheit und umfassenden Frieden bewirken will. Wir dürfen in unserem Glauben an Gott reifen und können das Böse in unserem Leben überwinden. Wir sind dabei weit davon entfernt, perfekt zu sein, aber Gott hat kein Interesse an unserer Perfektion. Zu Gott dürfen wir jederzeit kommen, ohne Furcht vor Bestrafung, als seine geliebten Kinder. Er freut sich an jedem Schritt, den wir vorwärts kommen. Das ist das neue Leben in Christus, Leben in Fülle, Freiheit der Kinder Gottes, Leben wie ein Königskind. Die Käfigtür ist offen. Wann fängst du an zu fliegen? Amen.